Hey Jungs, wir haben Filmerland!
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ich bin der Flo und ich sag Hallo. Wir erzählen euch heute wieder, was es alles so neu im Kino gibt, ob es sich lohnt, bei Toy Story 5 vorbeizuschauen, ob irgendwo ein Krake als Empfehlung schlummert und was sonst noch los ist, was die Tiere sonst noch so zu bieten haben. Ich bin heute zum Glück nicht alleine. Ich sage Hallo Olli.
Hallo.
Die Jasmin ist natürlich auch da.
Hey, hi.
Lars kommt später noch digital dazu. Ebenso die Aki. Ja. Und Heiner hören wir auch noch.
Was würdest du sagen?
Was soll das? Sagst du es jetzt oder sagst du es nicht?
Ja, ich sag's.
Na also, dann sag's, ich hör dir zu.
Ich habe das dumme Gefühl, dass ich kurz vor einem Ausraster stehe. Mehr will ich gar nicht sagen. Nein, das war's.
Genau, hier steht hoffentlich keine Frau kurz vor dem Ausraster. Aber wir sind immer noch bei Filmriss und gehen rein in die
Filmstarts der Woche.
Da gibt's ein paar und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mit dem aus der Dose los, denn da. Lars und Heiner haben einen eingesprochen zu Dreams, dem Film, der diese Woche gestartet ist mit Jessica Chastain. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Mit Filmen wie New Order, die neue Weltordnung, hat sich der mexikanische Regisseur Michel Franco als Meister der provokativen Sozialkritik etabliert. Eindrücklich seziert er die Kluft zwischen Arm und Reich und auch Dreams zeigt die Unterschiede in einem intensiven und körperlichen Beziehungsdrama um Macht und Abhängigkeit. Im Mittelpunkt steht Fernando. Fernando ist Teil einer Gruppe von Geflüchteten. Wir sehen am Anfang, wie ein LKW in sengender Hitze steht. Darin ist eine Gruppe Geflüchteter, vereint in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und mit dem Hereinbrechen der Nacht werden das Klopfen und die Hilferufe im Inneren lauter. Und als schließlich die Tür geöffnet wird, kann Fernando entkommen. Sein Ziel ist San Francisco, denn dort lebt Jennifer. Sie ist die Tochter eines reichen Unternehmers. In Fernandos Heimat teilten sie sich ein Zimmer und eben auch eine sehr körperliche Beziehung. Doch in Jennifers Umfeld hat ihr junger Liebhaber keinen Platz. Während sie also mit sich und ihrer Leidenschaft ringt und vor allen Dingen eben auch ihrer Verantwortung der Familie gegenüber und dem Unternehmen und überhaupt irgendwie das Gesicht zu wahren, versucht der talentierte Tänzer eine Karriere am Ballett. Und dieses sehr brisante Verhältnis zwischen den beiden wird hier ziemlich krass seziert. Nicht nur der Altersunterschied und die sozialen Hintergründe der Hauptfiguren stehen im Gegensatz zueinander. Während Jennifers Weg vorbestimmt ist, muss Fernando trotz seiner Fähigkeiten um Geltung ringen. Das Ganze ist wirklich ein sehr schmerzhaftes, reales und hochaktuelles Sujet, was Michel Franco hier behandelt. Es ist unglaublich stark gespielt von Jessica Chastain und eben auch einer wirklichen Neuentdeckung, nämlich Isaac Hernandez. Die Kamera von Yves Cape, der auch Holy Motors zum Beispiel in Szene gesetzt hat, bleibt hier immer bewusst auf Distanz. Der Film will ganz offensichtlich keine Position beziehen, sondern ja, beobachtet er und macht seine Aussage allerdings umso eindringlicher durch den Schrecken, den wir dort erleben und den Heiner im Folgenden ganz gut zusammenfasst.
Es ist die Jessica Chastain Show, in die ich euch einladen möchte, denn Dreams ist ein Performance-Film. Hier kriegen wir ein ziemlich krasses Feast an Jessica Chastain Performance geboten und in einer Rolle, die längst nicht jede Person nehmen würde, denke ich mal. Denn dieser Anti-Held, dem wir hier folgen, macht ganz schön verstörende, schlimme Dinge, weil sie mehr Geld hat, mehr Macht, mehr Einfluss und diesen Einfluss eiskalt einsetzt. Und ich glaube, das ist auch das, was mir am besten gefallen hat von Dreams, die, ich sag mal, nicht Dreistigkeit, aber die Extreme, in die wir gehen dürfen in diesem Film, um die Perversität der Eliten in den USA, aber natürlich auch auf der ganzen Welt zu illustrieren. Denn ja, Jessica Chastain ist die Tochter eines ultrareichen, ich sag mal fast schon Succession-artigen Clans, von dem wir auch nur Teile in diesem Film sehen. Was wir aber an jeder Ecke sehen, ist ihr Reichtum. Durch ihre Klamotten, durch ihr Auftreten, durch ihren Umgang mit Service-Staff und so weiter. Und da ist gerade Hollywood, aber Film allgemein, selten so in your face mit den perversen Auswüchsen des Reichtums in den USA. Und hier kriegen wir es in voller Stärke auf die Brust gedrückt. Das ist hier kein dezenter Film, kein typischer Berlinale-Film, der versucht, durch Stilmittel, durch Bildsprache eine dezente Geschichte mit seinen Themen zu verknüpfen. Nee, hier werden wir quasi am Kragen gepackt und so ein bisschen auch mit dem Gesicht in unser in die Pfütze gedrückt und so. Also es ist ein Film, den ich wirklich nicht jeder Person empfehlen würde, denn er lebt von seinen Gratwanderungen, von seiner Provokation. Hier werden viele Content-Warnings vorhanden sein, denn der Film ist eben in diesem Morast unterwegs der schlimmsten menschlichen Verhaltensformen und wird, glaube ich, auch viele Leute irritieren in dieser Form. Und das ist auch vollkommen legitim, denn er versucht auch nicht wirklich, sich dort Freunde zu machen. Und ist deswegen definitiv auch keine Empfehlung für alle KinogängerInnen. Aber wenn ihr Lust habt auf eine fette Jessica Chastain-Performance mit allen Bells and Whistles und euch die Content-Warnings, die Extremen, in die dieser Film geht, nicht abschrecken, dann finde ich, ist es wirklich eine sehr gute Inszenierung einer fast schon märchenhaft schlimmen Geschichte, wie sie nur heute passieren könnte.
Wunderbar. Danke an Heiner und Lars. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten von zwei Tierfilmen diese Woche, den du gesehen hast, liebe Jasmin.
Absolut, ich habe Harvey Habicht gesehen. Das ist ein britischer Dramafilm, basierend auf einem Buch oder wie der Film einmal sagt, eine wahre Geschichte. Und es ist ein Film über Trauerverarbeitung. Uni-Dozentin verliert ihren Vater, der so ein etwas spleeniger Fotograf gewesen ist und der ist, glaube ich, durch Krebs, auf jeden Fall durch eine schwere Krankheit, plötzlich nicht mehr da und wirkte sehr, als hätte er mit seinem Leben auch auf eine Art abgeschlossen, dass er okay damit ist, jetzt zu sterben, aber sie kommt nicht wirklich darüber hinweg und sie kauft sich dann aus Impuls einen Habicht. Also für Falknerei-Zwecke hat sie dann einen Habicht, den sie trainiert, der heißt Mabel. Und sie nimmt den halt auch mit in die Uni und läuft mit so einem Falkner-Handschuh und einem Habicht durch die Gänge.
Und klingt schon iconic eigentlich auch, so durch die Uni laufen und einfach als Haustier so einen Habicht dazu haben.
Richtig, es ist ihr ein Emotional Support-Habicht. Und ja, sie ihre Wohnung verwahrlost zunehmend. Sie hat Krallenschnitte im Gesicht und gibt mehrere Szenen, wo sie Blut im Gesicht hat, weil sie sich das irgendwie so reinwischt, weil sie gerade die Beute von einem Habicht angefasst hat. Und ihr Umfeld fällt auf, dass es ihr nicht so gut geht und dass sie eben dass ihr Trauerprozess halt sehr darauf fokussiert ist, diesen Vogel zu trainieren. Und gleichzeitig alles andere zu vernachlässigen. Und das ist schon eine durchaus schmerzhafte Geschichte, da zu beobachten, wie schlecht es ihr geht. Aber es ist auch einer von diesen Filmen, wo eben ein Mensch eine Beziehung zum Tier aufbaut und dadurch aus einer emotionalen Krise gerettet wird. Und soweit, so bekannt. Es ist halt ein Film über Trauer, wo jemand mit einem Tier sich bondet. Dass es ein Habicht ist, macht es bis zu einem gewissen Grad noch mal etwas skurriler. Und man hat halt auch ständig diesen Vogel da im Bild, der manchmal so erschreckend anfängt loszuflattern. Und insgesamt ist der Vogel auf jeden Fall einer der Hauptdarstellenden in diesem Film, zusammen mit Claire Foy, die man, glaube ich, am meisten als Königin aus The Crown kennt, aber bestimmt auch schon in anderen Filmen dabei gewesen ist, so
in diesem wunderbaren Film Der Wunderweltenbaum war sie dabei.
Ja, bei Art of a Strangers war sie dabei für einen guten Film, aber ja, also mir ist sie mehr als so Fernsehdarstellerin oder Nebendarstellerin in Kinofilmen bekannt, und hier übernimmt sie eine Hauptrolle, die kann sie auch tragen und ausfüllen, aber ja, genau, das passiert. Die Charakter sind so halbwegs sympathisch. Brendan Gleeson spielt den Vater auch immer wieder in Rückblenden. Und sonst sieht man viele britische Gesichter, ein Vogel, es wird geraucht, Landschaft.
Wie lang fühlen sich die 2 Stunden an? Weil ich gerade ein bisschen erschrocken war, als ich gelesen habe, 120 Minuten, weil das klang für mich jetzt nicht so wie 120 Minuten Material.
Ja, es fühlt sich schon an, als ob das 2 Stunden gut verbrauchen. Also es ist ein langer Film.
Also die 2 Stunden fühlen sich eher mehr Richtung 2,5, 3 an als 2.
Das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber sie vergehen nicht im Flug, obwohl ein Vogel vorkommt. Es lässt einem halt Zeit zu sehen, wie so ein Vogel fliegt. Und wie Landschaft und wie Architektur und wie Gesichter und soziale Awkward-Situationen, wo sie halt gerade überfordert ist und Leute, die bei ihrer Tür klingeln und sie geht nicht ran und solche Sachen, kriegen da halt einfach Zeit. Und braucht Trauerverarbeitung wohl Zeit. Und wenn ihr einen Film mit einem Vogel sehen wollt, und ein Film über Trauerverarbeitung und sympathische britische Darstellende, dann ist Harvey Habicht jetzt nicht die schlechteste Option. Ich glaube, um den Charme zu erhalten, hilft es, den Film zu versuchen, im Englischen zu bekommen. Mhm. Würde ich in diesem Fall, was so ein bisschen so lokalkoloritig ist, empfehlen. Gefühliges Kino.
Genau, geht dahin, wenn ihr Lust habt auf eine Frau mit einem Vogel.
Ja.
Jawohl, bevor wir weitermachen, machen wir noch mal ein bisschen Musik.
Ja, komm.
Wir haben ja heute wieder viel Zeit, wenig Kinostarts, wenig zu sagen, dafür viel Musik, und es gibt eben viel Musik von Charlie XCX. Ich habe noch nicht alles durchgehört, aber wenn ich Persona lese, bin ich erstmal intrigued, weil das ja auch nicht zufällig ist, dass diese Frau einen Song Persona nennt, ne? Deswegen gibt's den jetzt zu hören. Viel Spaß dabei.
Hast du ein Mädchen oder eine Freundin?
Ein Mädchen ist sie wohl, aber nicht meine Freundin.
Immer noch verknallt in sie, hä?
Verknallt in sie? Nur da kennen Sie mich aber schlecht, meine werte Dame.
Ich kenne dich doch überhaupt noch nicht.
Oh, pardon.
Wir kennen uns hier zum Glück schon ein bisschen besser und nutzen das gleich als Überleitung, bevor wir hier weitermachen mit dem Filmstart der Woche, weil wir einfach genug Zeit haben. Nochmal kurz Charlie XCX, die jetzt eben dieses Album hat, Music, Fashion, Film, abzureißen.
Genau, das hatte diese Woche auch ein Premieren-Event, was nur für einen Tag in den Kinos lief, wo sie halt hauptsächlich Programmkinos in UK und USA gebucht hatten, wo man das Release feiern konnte, was auch so ein einstündiges Feature im Grunde von ihr inszeniert hat, wo sie sich in den Kontext von großen Hollywood-Leuten stellt. Wir haben hier David Cronenberg schon gehört, wie er auf ihrem Album rezitiert, um es mal so auszudrücken. Singen kann man es ja nicht nennen bei ihm. Und ja, in den Videos tauchen dann auch Leute wie Martin Scorsese und Vincent Cassel auf.
Genau, ich glaube, das Cover sind auch Martin Scorsese, Marc Jacobs, also der Fashion-Part ist auch am Start. Und ich habe schon wieder vergessen, wer der dritte Mensch ist, der auf diesem Cover ist. Auf jeden Fall, sie ist sich sehr bewusst darüber, was sie macht und nimmt ihre Vorbilder, nutzt jetzt ihren Reach, um ihre Vorbilder und Leute, die sie selber, glaube ich, toll findet, einfach um sich rum zu versammeln.
Ja, während sie die Brad-Premiere umgeben von Internet-It-Girls und so gefeiert hat. Also sie zeigt halt, wie breit ihre Interessen und ihr Freundeskreis auch irgendwie sind.
Ja. Also. Und nachdem sie lange genug einfach auf TikTok Videos gemacht hat, wo sie immer erzählt hat von ihrem Letterboxd-Account und was sie gerade so geguckt hat, ist sie ja dann irgendwann auch immer mehr in Filmen aufgetaucht mit ihrem The Moment. Ist jetzt, ich glaube, er ist in Deutschland noch nicht raus, aber es gibt ein Remake von Faces of Death.
Ach, der, weißt du das? Ja, der kommt noch.
In dem sie auch mitspielt und bei Buddies, Buddies, Buddies hat sie ja auch den Soundtrack schon gemacht. Also sie hat in den letzten Jahren ja immer wieder Musik für Filme auch gemacht.
Genau, es hat mit Buddies, Buddies, Buddies angefangen und Bottoms. Dann war sie auf dem Barbie-Soundtrack prominent vertreten und hat für Wuthering Heights dann ein ganzes Album, also Themenalbum inszeniert. Also der Bottoms-Soundtrack ist ja auch ein ganzes Album, aber da ist halt mehr Filmkomposition und Wuthering Heights erscheint mir doch eher wie ein Themenalbum, oder so haben wir hier ja auch schon gespielt als Soundtrack des Monats. Und für Mother Mary war sie auch an der Gestaltung des dortigen Popstars beteiligt und hat eben für Anne Hathaway die Rolle mitgestaltet. Also sowohl das Musikalische als auch eben inszenatorisch, wie man als Popstar auftritt. Also die ist ja in Filmmusik involviert, wie es sonst gar nicht so viele PopmusikerInnen sind, die halt ja, so einen Schritt machen hin zur Filmmusik. Und ich glaube, sie tut das auch nur, weil das Interesse echt ist und nicht, weil sie irgendwie Filmruhm jetzt noch zusätzlich bräuchte, wie ich das einschätze. Also es fühlt sich nach einem ehrlichen Interesse an der Kunst von Filmmusik an, was sie so betreibt.
Ja, und einfach auch nochmal nach einem ehrlichen Interesse einfach an Filmen selbst, wo sie einfach sehr hinterher ist und einfach auch Bock hat, irgendwie Filme zu gucken eben. Und genau. Ja, deswegen heute wahrscheinlich dann auch noch mehr Musik von ihr. Aber jetzt erstmal wieder zurück zum Thema.
Genau.
Filmstarts der Woche.
Da hat Olli nämlich noch was gesehen.
Ja, und zwar den Film Jerry, ich komme. Im Original heißt der Pour le plaisir, also zum Vergnügen.
Vergiss den Untertitel im Deutschen nicht.
Ja, wollte ich gerade sagen, nicht zu vergessen, der Untertitel, die Erfindung der Lust. genau, es ist eine französische Komödie von Regisseurin Rime Kerici. Es steht ja auch überall auf den Postern. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was das Prädikat bedeutet, weil ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Ich glaube, letztes Jahr kam schon ein Film von ihr in die Kinos. Wie hieß er denn? Auf jeden Fall das mit den Hund und Katz, so irgendwie so eine Komödie, die auch ziemlich, also sehr, sehr albern war und wirklich an der Grenze von, gucke ich da jetzt gerade Unsinn oder nicht? Naja, aber das hier ist jetzt auf
jeden Fall. Du guckst es trotzdem.
Ja, irgendeiner muss es ja tun, in dem Sinne. Und ja, worum geht's? Es geht eigentlich um ein Ehepaar mittleren Alters ja, die Frau sitzt am Anfang bei einer Sexualtherapeutin, die übrigens von Rime Kerici gespielt wird. Also die hat sich da auch selber eine Rolle gegeben. Die Frau sagt, die hatte noch nie einen Orgasmus. Sie ist 20 Jahre verheiratet, hatte aber noch nie einen Orgasmus. Und daraufhin will sie eben Wege finden, dass sich das ändert, redet auch mit ihrem Mann darüber, der das natürlich sehr, sehr unschön findet, dass das Sexualleben bei denen so aussieht. Dann versuchen sie es erst mit etlichen Hilfsmitteln, dann der Mann ist Erfinder, der ist auch gerade arbeitslos, also sowieso in einer etwas depressiven Lebensphase, sagen wir mal so, und irgendwann kommt er dann auf die rettende Idee mit einer Erfindung, und zwar ein Lustspielzeug zu erfinden, ja, den sogenannten Womanizer. Und ja, da will ich jetzt mal nicht, ja, und ja, es ist ja kein Geheimnis.
Es ist ja ein bekanntes Produkt.
Genau, es ist ja kein...
Basiert auf einer wahren Geschichte.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es ist ja kein Spoiler, also es basiert auf einer wahren Geschichte, das ist wirklich so passiert im Jahr 2014. Also ich meine, der Film wird sich natürlich sehr, sehr viele Freiheiten nehmen, dazu komme ich auch gleich noch. Ja, genau. Und das Ding funktioniert, wird sozusagen, also die Frauen kommen sofort zum Orgasmus nach 10 Sekunden. Ja, und dann wird eben versucht, das Ding also eher an den Mann zu bringen. Dann wollen sie das zu einer erfolgreichen Geschäftsidee machen. Ja, und das ist
keine gute Idee, das Ding an den Mann zu bringen, aber naja.
Ja. Ach, wir sind doch heute zu... Nein. Auf jeden Fall... Genau, ja, wie gesagt, wahre Geschichte, das habe ich dann, also es wird am Anfang kurz gesagt und am Ende sieht man auch nochmal das echte Ehepaar, die das erfunden haben, aber der Film an sich, also um wirklich irgendwie eine Nacherzählung oder irgendwie biografisch zu sein, ist er meiner Meinung nach viel zu albern, also irgendwie ist er sehr, er versucht auch viel zu erzählen, also ich weiß nicht, ob wie viel davon jetzt auch wirklich von der wahren Geschichte ist, also einerseits geht's erst darum, dass die Frau ja keinen Orgasmus hatte, dann geht's um ihn als Erfinder, dann geht's darum, dass er ja auch, dass sie das Haus verkaufen wollen, also ganz, ganz viele Handlungen da drin, die das irgendwie alles, also der Film will irgendwie viel erzählen, aber er reißt das dann immer nur so an und gleichzeitig wirkt es einfach auch zu albern, um wirklich dran zu bleiben, also ich habe nie gedacht, oh mein Gott, die verlieren ja bald ihr Haus, weil er ja nichts erfindet oder weil sie kein Geld haben, sondern das sind alles nur so Randnotizen. Ja. Und insgesamt, der Humor ist auch ziemlich schwachsinnig. Also ich weiß nicht, wenn das auf einer wahren Geschichte basiert, dann kommt der Mann in dem Film auf jeden Fall sehr schlecht weg, weil der wird zum Teil, ich verstehe schon, dass Erfinder auch ein bisschen kauzig sein müssen, aber der macht dann zum Teil auch wirklich Sachen, also so ein bisschen Fremdscham-Humor, wo du sagst, so, also blöd kann doch keiner sein, ja. Die Schauspieler die Schauspielerinnen und Schauspieler, also die Alexandra Lamy, die ist richtig, richtig gut in dem Film. Also es ist eigentlich echt schade, dass sie, sage ich mal, in so einem mittelmäßigen Film mitspielt, weil die hat so richtig Charme und ihre Präsenz füllt auch immer den Bildschirm, finde ich. Und ja, der Hauptdarsteller, jetzt muss ich mal gucken, wie man das ausspricht, François Cluzet, ja, den man ja irgendwie auch kennt aus vielen französischen Filmen wahrscheinlich. Ja, der ist auch gut, aber kommt natürlich also in dem Film eigentlich nicht gut weg, weil er irgendwie die ganze Zeit eigentlich nur fragend durch die Gegend guckt. Ja. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, es wird wahrscheinlich ein Publikum für den Film geben. Er hat eine schöne Optik, weil es spielt in Südfrankreich, also es ist sehr sonnig, das zieht dich auch sehr rein von der Atmosphäre. Es ist irgendwie schön. Ja, aber die ganzen schwachsinnigen Gags, die da dann zum Teil kommen, die dann auch ein bisschen komisch inszeniert sind. Also 2, 3 sind vielleicht wirklich lustig. Ich kann mir vorstellen, dass andere Leute da vielleicht mehr drüber lachen. Ich bin da jetzt auch nicht so drin, dass ich, manche Sachen sind einfach so vorhersehbar, dass ich das dann nicht großartig lustig finde. Aber unterhaltsam bedingt, man kann damit wahrscheinlich Spaß haben. Er geht nicht lange, ich glaube, er geht nicht mal 90 Minuten.
95 lese ich hier.
Ah, dann ist aber viel Abspann. Also ich glaube, er war nach 84 oder 87 vorbei,
glaube ich. Das kann ja gut sein.
Genau, ja, also ich bin sicher, für einen Filmnachmittag, für Leute, die diesen Humor mögen, französischer Humor auch viel, wird es den Leuten gefallen. Es ist jetzt, eine richtige Sexkomödie, kann man es so gesehen auch nicht richtig nennen, weil es geht eben auch um viel mit den Menschen und ja, also mittelmäßiges Ding. Also wem es gefällt, für ein Hirn ausschalten, angucken, den französischen Humor genießen und vielleicht ja, bei 1, 2 Stellen lachen, aber...
Ja, das klingt nicht so gut. Ich werde bei Orgasmusproblemen weiterhin Gillian Anderson in einem verlassenen Sommercamp aufsuchen.
Psch, das kommt erst noch, Jasmin. Aber ja.
Ja, also Cherie, ich komme. Ja,
ja, ich finde es gerade wieder interessant, dass der deutsche Untertitel ist, die Erfindung der Lust und diese Geschichte sich im Jahr 2014 beiträgt. Ja. Spricht für mich prüdes Deutschland, ist einfach, vor 2014 gab es keine Lust in Deutschland. Da war alles mechanisch, so wie es sein soll.
Ja, das, weil man für die Hitachis, die Wand verkabelt waren, musste man Adapter kaufen, wenn man die aus Japan importiert. Das macht kein Mensch.
Ah, das ist natürlich...
Ich finde,
das sind doch Massagestäbe, für wenn du Rückenverspannung hast. Richtig. Hey, ich weiß gar nicht, wofür die du noch benutzen willst. Hä?
Ja, Mensch. Aber ich finde den Untertitel auch irreführend, habe ich vorhin kurz erwähnt, weil ich habe das Poster gesehen und du denkst eben, es geht um ein Paar, das Sexprobleme hat und dass es in dem ganzen Film darum geht, dass sie sich jetzt irgendwie wieder annähern und dass sie dann mehr Spaß im Bett haben. Also das suggeriert das, also dass das so eine, ich sag mal, doch... wie soll man das sagen, gegründete Geschichte ist, also so eine richtig begründete Geschichte, das er hat mich dann doch überrascht.
Ja. Du hast gehofft auf mehr Leute, die einfach Sex haben.
Naja, der Film, also die ganzen Clips da, du siehst da immer die Sexualtherapeutin und alles Mögliche und dann denkst du natürlich, okay, darum wird es irgendwie in dem Film gehen, dass sie irgendwie Etliches versuchen und darum geht es auch in den ersten 20 Minuten und dann gibt es immer wieder, also dann wechselt sich die Handlung wirklich so richtig
ab. Dann gibt es zu viel Drama mit der Erfinderei.
Ja.
Eieieiei. Naja, immerhin kann er jetzt laufen und sitzt nicht mehr wie bei Ziemlich beste Freunde im Rollstuhl, der gute François Cluzet.
Ach, das
ist nämlich der Typ.
Markant, ja.
Das ist nämlich der Typ.
Ist auch schon wieder lange her, ne?
Dann genau.
Sehen wir mal wieder.
Aber ja, jetzt erfindet ihr eben Satisfyer für seine Frau.
Jetzt ist mir wieder eingefallen, der Film von Riebke Ritschi mit dem Hund, der hieß Miau und Wow. Ja. Auch ein ganz toller Titel im Deutschen. Ja.
Den hast du dir natürlich auch gegeben anscheinend.
Ja, ja, damals. Damals haben wir den ja hier besprochen. Also, ja.
Bin beeindruckt, dass du dir das reintust. Naja.
Und einer muss es tun.
Wenn ihr Bock habt, falls ihr Lust habt auf Cherie, ich komme, könnt ihr den natürlich auch sehen. Und ich sage vielen Dank, Olli. Und du hast dich natürlich noch mehr aufgeopfert. Bist abgetaucht oder so ähnlich. Beziehungsweise hast versucht, dich erwischen zu lassen auf dem Meer von einem befreiten Kraken.
Ja, Release the Kraken.
Dem Horrorfilm der Woche.
Ja, der Horrorfilm der Woche, aber auch nur, weil er läuft. Also nicht, weil er irgendwie gut ist. Ja, norwegischer Film. Kraken. Ja, Erwachen der Tiefe, Untertitel. Auch vielleicht diesmal etwas passender als die Erfindung der Lust. Genau, ja, norwegischer Horrorfilm, man kann es Creature-Feature nennen, modernes Creature-Feature. Und worum geht's? Ja, man kann sich schon vorstellen. Also es geht um eine Firma, die hat in einem Fjord, die züchten da Lachse und haben so ein Echo-Vibrations-Sonar-Gerät, wodurch eben ganz viele Parasiten von den Lachsen wegfallen sollen, weshalb die eine ganz hohe Produktivität haben mit der Lachsproduktion. Ja, das abzukürzen, dann taucht irgendwann ein riesiger Krake auf, dem das nicht gefällt. Der hat auch noch so ganz komische riesige Polypen, die irgendwie aussehen wie, wie heißt es hier, Horseshoe Crab, wie heißen die denn auf Deutsch, die Viecher da, die braunen.
Ja, ich weiß, ja.
Pfeilschwanzkrebs. Genau,
ich kenne die auch nur als Horseshoe Crab.
Ja, genau. Sehen ein bisschen so aus, also ein bisschen Ähnlichkeit, aber natürlich horrormäßiger und parasitärer. Ja, dann ist da mittendrin eine Forscherin, Johanne, die da das untersuchen soll, dass das auch alles irgendwie koscher ist und die Tiere nicht gefährdet sind und die Natur und ja, und dann geht's eben los, dass der Krake da immer mehr Opfer fordert, also beziehungsweise auch seine Polypen irgendwie fast mehr als er. Und
wow.
Ja, und ja, das ist dann es erinnert dann so ein bisschen an Deep Blue Sea, weil die dann die ganze Zeit in dieser Station sind. Die ist zwar etwas kleiner als bei Deep Blue Sea, also wer sich an Deep Blue Sea erinnert.
Ja, mit den so willst du den jetzt ländern, das ist ein toller Film.
Ha? Deep Blue Sea, ja, ist nicht schön. Es macht Spaß auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber, also Deep Blue Sea ist auch 20 Mal besser als Kraken, das kann man gleich sagen. Ja, die ganze Handlung, also es plätschert furchtbar vor sich hin, also gefühlt passiert, also der ist auch sehr kurz, ich glaube, der ging auch nur...
Der ist auch 94 Minuten steht hier.
Ja, genau, und ohne Abspann dann, ich glaube, auch nur 82 oder so, was dann ganz gut ist, weil der Film ja wirklich, also er nervt, also in den ersten 45 Minuten passiert gefühlt gar nichts, ja, also ein paar Opfer und dann immer wieder, oh, was ist da los?
Der Klassiker, ja. Wir zeigen einfach nichts.
Genau, die Kreatur sieht man da erst gar nicht, also wirklich erst im dritten Akt. Die ganzen Beziehungen zwischen den Menschen sind irgendwie nur Randnotizen. Also irgendwie hatte diese Johanna auch was mit dem Typen, der da der Vorarbeiter ist auf dieser Station mit den Lachsen. Dann gibt es da noch die Tochter von einer Freundin, die da irgendwie die Aktivistenfreunde hat. Und die wollen natürlich irgendwie in diesem Fjord irgendwie so eins auf Greta Thunberg machen oder so. Also so ganz komische Handlungen da mittendrin, die man dann manchmal auch gar nicht nachvollziehen kann. Und ja, wie gesagt, dritter Akt, kommt dann das Monster, das ist auch wieder sehr, also ist schon fast sehr, sehr billig gemacht, also dass diese Krakenarme da wirklich in jeden Gang kommen können und natürlich auch so eine gute, wie soll ich das sagen, Fähigkeit haben, Leute zu erspähen oder auch was zu hören, dass sie dann natürlich irgendwie, also wie eigene Charaktere wirken, diese Arme. Ja, und im Klimax nimmt sich der Film dann wirklich raus, da irgendwie so total gewichtig zu wirken. Also der Klimax ist total dramatisch und am Ende kommt dann auch nur, also ich nenne es sogar ein bisschen so eine Frechheit, weil es einfach zum Rest des Films überhaupt nicht passt, kommt dann noch so eine Message, also so eine ganz komische Message von einer der Figuren. Ich will da jetzt nicht spoilern, ja, aber auf jeden Fall das Ende viel zu dramatisch, also es kommt, also der kann man sich gar nicht drauf einstellen, so wie der Film bis dahin verläuft, dass das wirklich dann irgendwie so dramatisch am Ende wird. Es passt einfach da überhaupt nicht rein, weil man einfach vorher irgendwie A, nicht bei den Charakteren war und B, sieht man es einfach nicht kommen. Also es ist schon wieder ein Wechsel der Tonalität, der sich da dann ergibt. Ganz merkwürdig. Die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, also ich will ihnen nichts vorwerfen, ein paar sind gut, aber irgendwie sehen sie auch so aus, als ob sie nicht ganz wissen, was sie da jetzt irgendwie zu tun haben. Also ein bisschen fraglicher Blick eigentlich permanent von allen Figuren.
Alle fragen sich, was mache ich hier eigentlich?
Ja, genau. Wovon rede ich denn da?
Kriege ich hier genug Geld für den Quatsch, den ich tue?
Sollte hier nicht mal so ein Krake auftauchen? Ja. Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich sehe das Poster, ich sehe das Header-Bild, da ist so ein großes Auge und jemand fährt mit dem Kajak drunter. Gibt es die Szene im Film oder ist das nur fürs Poster? Erste Frage.
Also in Maßen gibt es die Szene, aber nicht wirklich so. Also so eigentlich nicht.
Und die zweite ist dann, wie viel Kraken-Action ist denn und sind es wenigstens, auch wenn sie nicht so richtig viel zu sehen ist, wie gut sind so Kills und sowas? Wenn ich sehe, der höre, da gibt es eine Aktivistengruppe, das bedeutet für mich ja nur Frischfleisch für das Monster im Creature-Feature. Das könnte ja trotzdem ganz gut werden, wenn da irgendwie Leute in zwei geteilt werden oder irgendwie zerrupft werden und sowas. Ne? Das klingt schon, als könnte man Spaß haben, könnte ein guter Film werden, aber...
Leider auch etwas enttäuschend. Also das ist viele Klassiker. Jemand ist zur Hälfte im Wasser, auf einmal wird das Wasser rot und dann wird er unter Wasser gezogen. Also da wurde vielleicht auch ein bisschen gespart. Es gibt einen Kill, würde ich sagen, den man sich dann vielleicht auch merken kann, der aber dann irgendwie auch ins Gesamtkonzept nicht passt. Also dann...
Es ist eher so Lake Placid Level. Also eher so Lake Placid Fortsetzungslevel wahrscheinlich.
Ja,
das ist dieser Krokodilfilm Quatsch.
Ja, ich weiß, Lake Placid, den habe ich erst vor kurzem wieder gesehen. Also der ist um Längen besser. Lake Placid, muss ich sagen. Also
dann würde ich sagen,
er ist nicht gut, Lake Placid, aber besser als Kraken.
Dann klingt das alles eher wie eine Warnung. Vor
ja, ich muss ehrlich sagen, selbst wenn er auf der großen Leinwand läuft, es ist einfach, also erst ist es langweilig und dann zum Schluss fährt alles auf und dann ist irgendwie, sagst du dir auch so, ah ja, okay, gut. Und dann ist wieder vorbei. Also tut mir leid.
Ja, der Kraken. Vielen Dank dir, dass du dich aufgeopfert hast, das auf dich zu nehmen.
It's a dirty job.
So, jetzt gucken wir mal, ob da schon Leute da sind, denn einen Filmstart haben wir noch, den großen Filmstart der Woche oder so, den gibt es nämlich noch, denn diese Woche kam ein neuer Toy Story Film raus, Toy Story 5, und da möchte ich natürlich Hallo sagen, die Aki meldet sich, die war nämlich auch im Kino, gemeinsam mit Oliver und von Lars, und kommt auch gleich noch was. Genau, so, Jasmin und ich waren nicht da, aber ihr habt Toy Story 5 geguckt. Wie führt das denn dahin, was ist denn da los, holt uns ab. Aki, willst du was loswerden zur Toy Story-Historie oder so?
Ja, Toy Story 5 ist jetzt rausgekommen. Wir hatten den schon vor einem knappen Monat geschaut und ich hatte den jetzt auch nochmal vor kurzem in der Sneak. Also ich kann jetzt auch sagen, ob sich 3D oder 2D lohnt. Ja, und er knüpft eigentlich den vierten Teil für sich sehen muss, weil da sind die ja im Urlaub, da passiert ja, außer jetzt sagen wir mal, dass Spielzeuge gar nicht mehr so gewollt werden und dann eben auf so Spielplätzen quasi dann ein neues Leben anfangen, wo Kinder vielleicht doch mal noch Interesse haben, als bei jetzt Kindern zu Hause zu leben. War das jetzt, ging es jetzt hier nahtlos weiter und wir haben einen neuen Gegner. Also keiner mehr im Kindergarten und keiner mehr, der eine Sprachsteuerung will. Jetzt kommen die Computer bzw. die Geräte ins Kinderzimmer, die halten da Einzug, ja, und Oliver, willst du mal bitte den Film weiter zusammenfassen?
Also, also da kommt denn diese Erfindung Lilypad. Das ist so eine Art iPad, Überraschung. Was natürlich dann ganz viele neue spielerische Möglichkeiten gibt. Videospiele und alles Mögliche und Vernetzung. Wodurch dann die eigentlichen Spielzeuge, ja, also unsere ganzen guten Freunde, die wir aus den anderen Toy Story Filmen kennen, Jesse, Bully, Buzz, ja, Buzz Lightyear ist natürlich auch Rex wieder dabei. Ja, genau, Rex natürlich, ja. Ja, und die fühlen sich dann komplett vernachlässigt und es ist einfach dieser Untertitel dann so ein bisschen, ja, die Technologie nimmt der Bonnie, ist das ja dann die Besitzerin von den Spielzeugen, so ein bisschen die Fantasie und die Spielzeuge sehen da dann ein ganz, ganz großes Konkurrenzverhältnis, wogegen sie auch was tun wollen. Und sie wollen dann natürlich irgendwie auch, dass Bonnie, weil sie so wenig Freundinnen hat, auch neue Freundinnen findet und ja, dann versuchen sie da auf verschiedene Art und Weisen, also für Bonnie auch irgendwie Freunde zu finden, so gut sie das eben können als Spielzeuge, sehen da aber das Lilypad da eher auch irgendwie als Bedrohung, anstatt dass es da irgendwie da hilft, ja. Genau, das kann man so, das ist so ein bisschen die Handlung, geht dann ein bisschen auch in Richtung ja, Roadmovie ist natürlich Quatsch, aber ein kleiner Reisecharakter ist da. Also, dass sich Jesse dann, also eigentlich ist Jesse diesmal die Protagonistin, löst quasi hier Woody und Buzz ziemlich ab. Die kümmert sich dann eigentlich um alles in dem Film. Also die anderen sind ein bisschen, ja, gerade ein bisschen nebendran, also ein bisschen eher so Supporting-Figuren. Ja, und hauptsächlich geht es um Jesse und Jessys Wunsch eben, dass Bonnie neue Freundin findet und ja. So beginnt das Abenteuer wieder.
Genau. Denn Jessie ist ja noch so ein gebranntes Kind. Die hat ja Woody im zweiten Teil kennengelernt, irgendwie von eBay Kleinanzeigen irgendwie abgekauft und der ihr vorheriges Kind, das hat dann irgendwann nicht mehr mit ihr spielen wollen. Und jetzt hat sie eben auch Angst, dass eben Bonnie nicht mehr mit ihr spielen möchte. Und ja, hat eben Angst, dass ihr wieder das gleiche Schicksal wie vorher ereilt und tut eben alles daran, das zu verhindern. Und kommt auch eigentlich auch wieder dahin, wo ihr Ursprung ist, was auch schöne Momente mit sich bringt. Also wo doch schon mal das eine oder andere Tränchen von mir verdrückt wurde. Und wir lernen auch neue Charaktere kennen, denn neben Lilypad hat auch Lilypad noch ein paar Vorreiter. Und die fand ich richtig schnuckelig. Also es gibt einmal einen, der heißt, und bei uns heißt er, wie hieß denn der bei uns? Klugscheißer?
Ja, nee. Ich glaube doch, ja, ich glaube schon.
Der hieß Klugscheißer. Im Englischen ist es Mr. Smarty Pants. Das ist so ein Gadget, ja, genau. Das nehmen kleine Kinder mit auf Toilette, um halt quasi bei ihrem großen oder kleinen Geschäft halt so ein bisschen noch einen Lernfaktor, was auch immer man dabei noch groß lernen möchte, hat. Und das eben auch schon als Gerät gab. Und noch eine Digitalkamera für Kinder und ein GPS-Gerät für Kinder. Die helfen dann Jessie eben bei ihrer Mission. Das ist eigentlich eine richtig niedliche Nebengeschichte, also dass auch ältere Modelle eben quasi schon fast wieder überholt sind und von diesen ganzen Lilypads und den ganzen Tablets quasi abgelöst werden. Also mir hat der Tenor sehr, sehr gut gefallen. Ich dachte mir, ja gut, was willst du nach Toy Story 1, 2, 3, 4, 5, 4 noch bringen? Und 5 hat eben wirklich wieder ein Thema auf den Tisch gebracht, wo man dann, also ich habe danach schon echt gedacht, ja, also ich bin froh, dass ich als Kind so aufgewachsen bin, dass ich eben wirklich mit meinen Spielsachen gespielt hatte und mir meine Geschichten ausgedacht habe und nicht irgendwie dann wie so ein Zombie vorm Tablet sitze. Und das merkt man ja immer, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, man sieht so viele Kinder, die eigentlich im Restaurant am Tisch sitzen und eigentlich wie stumm geschalten werden, wenn sie sich einfach vorm Tablet oder vor einem iPad oder iPhone oder irgendwo davor niederlassen und dann einfach auf den Bildschirm starren, was man jetzt eben mit Spielsachen vielleicht dann doch noch irgendwie anders ja, regeln könnte. Und nee, das war vom Thema und vom Tenor her mal wieder eine richtig gute Idee und ein richtig guter Einfall. Eben auch, dass die ganze Menschheit eigentlich schon dann davon abgelenkt ist, durch Bildschirme und alles Mögliche, weil sie gar nicht ihre ganze Umgebung mehr mitbekommen. Da gibt es so ein paar nette Szenen mit Buzz und seinen Freunden. Da musste man schon sagen, ja stimmt, irgendwie alle gehen nur noch ferngesteuert durch die Umwelt und kriegen ihre Umgebung gar nicht mehr so richtig mit. Mhm. Da waren schon richtig gute soziale Aspekte dabei, die auch für eben nicht nur für die Kinder, die sich den Film angucken, sondern auch für Erwachsene richtig gute Aha-Momente bringen. Und für mich war es wirklich ein Film für Groß und Klein. Ich habe mir jetzt mit Oliver vor einem Monat eben mehr mit Kindern im Kino geschaut. Und jetzt zur Sneak, ja, da ist das Publikum ab 18, weil das ja so angelegt ist. Da waren eben viele Erwachsene, junge Erwachsene. Und da hat man gemerkt, die hatten auch eine Menge Spaß. Meine Freunde, die hatten jetzt gar nicht die anderen Teile gesehen. Und selbst die sind auch in der Story vorangekommen, also die haben es auch verstanden und hatten auch sehr viel Spaß, weil wirklich auch gute Bezüge auch zu anderen Filmen oder zu dem vorherigen Film und zu ja, Popkultur mit drin sind, die man gar nicht erstmal erwartet, aber die eben da auch mit als Bogen geschlagen werden. Das hat echt Spaß gemacht. Da waren richtig gute Ideen dabei und man war wieder gut unterhalten. Ich fand, also für mich ist der dritte Teil der beste, aber ich fand, der vierte war ein bisschen schwächer und jetzt der fünfte, der hat mir wieder mehr Spaß gemacht. Also da waren gute Sachen und gute Ideen dabei und den kann man uneingeschränkt meiner Meinung nach empfehlen.
Das klingt sehr toll. Ich muss ja den vierten immer noch nachholen, weil ich ja auch so ein bisschen so bin, hey, warum brauche ich noch irgendwas von Toy Story nach Teil 3? Aber du sagst, geh mal in den fünften und guck den an.
Ja, weil das Thema einfach mal aktuell ist. Ist einfach, wann hast du das letzte Mal mit deinen Actionfiguren gespielt, ne? Du hängst lieber am Handy. Gib's doch zu.
Und vor meinem Fernseher, das stimmt wohl.
Ja, aber das stimmt. Ich habe diese, also so ausführlich, wie du es jetzt gesagt hast, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch eine sehr, sehr aktuelle Message ist und dass man dann natürlich mal auch drauf achtet, wenn man natürlich zum Beispiel irgendwo, egal wo man ist, dass die Kinder auch alle irgendwie auf ihr Handy gucken, also zum Teil schon mit 3, 4 Jahren, habe ich jetzt noch gar nicht so verinnerlicht gehabt. Aber ja, aber es gibt auch, wo du das auch sehr sagst mit dem Bass, da gibt es noch so eine kleine Nebenhandlung, das ist direkt am Anfang, wo man sich dann auch erstmal fragt, wie passt das denn in den Film, dass eine Lieferung von modernen Buzz-like-Figuren da irgendwie vom Zug fällt und dann irgendwie auch ihren Weg irgendwie wiederfinden will zu Star Command, weil sie alle noch denken, dass irgendwie, dass sie keine Spielzeuge sind, wissen sie ja nicht. Und ja, genau. Und da gab es ein paar richtig schöne Gags auch ein paar richtig schöne so Easter Eggs, also vor allem für Disney-Fans. Also es gibt da eine ganz, ganz coole Szene, wo diese Buzz, deswegen erwähne ich das auch, diese Buzz-Figuren durch den Wald laufen und dann kommen auf einmal Menschen und dann kommt da dieses ganz bekannte Stück aus Bambi, was läuft, wenn die Menschen in den Wald kommen und das ist einfach so unterschwellig so mega komisch gewesen, also das fand ich richtig, richtig gut.
Dann ist ja die wichtige Frage, habt ihr das Auto gefunden, das Pizza-Auto und was ist es noch, die Zahl? Ich glaube, das A17 oder sowas.
Also das Auto, ja.
Es gibt ja die Teil der berühmten Pixar-Verschwörungstheorie und sowas.
Achso, nee, da sind an die Zahl.
Gibt es viele immer Easter Eggs, dass sie immer das Auto und die Zahl auf jeden Fall unterbringen.
Mhm. Ja.
Ja. Musst du noch mal gucken, Aki, noch ein drittes Mal.
Ja, jetzt habe ich ihn zweimal gesehen, das hat mir jetzt erstmal gereicht, aber auf jeden Fall kann man den sich mehrfach angucken. Also waren niedliche Sachen dabei. Ich finde ja auch die ganzen Charaktere, die jetzt über die 4 Teile und jetzt im 5. halt quasi ihren Charakter irgendwie auch entwickelt haben, also von Herrn Kartoffel bis zu Frau Kartoffel, Rex, Slinky und, die haben alle irgendwie immer so ihren Part, wo man einfach, also ich finde Rex am besten eigentlich, der ist einfach so ein ulkiges T-Rex-Teil, den finde ich super. Die haben alle ihre Momente, wo man wieder sagen muss, also wer sich sowas einfallen lässt, also der hat, denke ich, als Kind Glück gehabt, dass er kein Tablet in der Nähe hatte, sondern eben seine Fantasie freien Lauf lassen konnte. Und ja, das ist mein Appell. Ja. Spielt mal wieder mit eurem Bobby-Püppchen und so.
Er hat auch, also mir hat er auch sehr gut gefallen. Vielleicht so ganz, ganz bisschen denkt man, es ist jetzt wieder ein Aufguss, so ganz klein bisschen, ja, weil ich meine, ich finde, er hatte schon auch emotionale Momente, aber ich finde, er kam jetzt zum Beispiel nicht an die emotionale Tiefe von Teil 3 oder 4, die er dann doch auch nochmal ein bisschen kam er nicht ganz ran, aber hatte trotzdem sehr, sehr viele, also einfühlsame Momente, also die richtig schön sind, wo du dann vielleicht auch wirklich kurz den Tränen nahe bist, ja.
Komplett raus.
Und was man noch erwähnen sollte, was ich ein bisschen komisch fand, in der deutschen Synchro haben sie die Sprecherin von Jessie ausgetauscht. Also das war in den Teilen 2 bis 4 war das Karin C. Tietze. Und jetzt ist das Caroline Hartmann, die ich jetzt persönlich nicht kenne. Also ich glaube, der Grund war, ich kann es nicht nachvollziehen, aber vielleicht, weil sie ein bisschen jüngerer wirken sollte, haben sie ihr eine etwas jüngere Stimme gegeben, so kam mir das vor, was natürlich irgendwie echt schade ist, weil das macht irgendwie dieses Gesamtgefühl der Reihe einfach irgendwie dann so ein ganz klein bisschen kaputt, weil man dann immer so, weil man sich erstmal dran gewöhnen muss. Ne? Und wenn man jetzt wieder Teil 4 guckt, ist es wieder die andere Sprecherin. Hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, aber...
Ist ja aber nicht das erste Mal, wir hatten es ja auf dem Weg hierher auch schon davon, dass ja die Woody-Stimme auch schon mal ausgetauscht wurde.
Ja, und das Komische ist aber, dass in dem Trailer zu Toy Story 5 war es immer noch die alte Sprecherin. Da war es Karin C. Tietze. Ah. Und jetzt für den Kinofilm ist es eben eine andere Stimme. Komisch. Ja, und Michael.
Kann das ein KI-Rechte-Ding sein? Da ist ja gerade mit den Synchronsprechenden ein großer Streit von wegen, wer unterzeichnet, dass seine Recht, dass seine Stimme weiterverwendet werden darf und was nicht.
Aber ja. Ich glaube, das hat hauptsächlich mit Netflix zu tun. Ja, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach so ein Ding ist von wegen, aber, also ich weiß nicht, ob es direkt mit KI zusammenhängt, aber wahrscheinlich irgendwelche vertraglichen Regelungen, wo vielleicht die eigentliche Stammsprecherin vielleicht auch nicht zufrieden war, vielleicht auch mehr Geld wollte oder sowas. Das wird ja auch öfter mal gemacht, dass man dann sagt, man nimmt jemand anderes, weil die Person günstiger ist oder sowas. Potenziell, wenn man sich nicht einig wird und es halt jetzt dann schnell gehen muss, weil der Film muss fertig werden.
Ja, was Richtiges dazu gefunden hatte ich dann leider auch nicht, also im Rahmen des, als der Film dann jetzt rauskam, aber es hat mich auf jeden Fall gewundert. Ja.
Ja. Hat irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, war die Sneak in OV? Habt ihr irgendwas nochmal?
Nee, nee, in Deutsch. Okay, war aber in 2D.
Okay,
das war dafür in 2D. Und ich muss sagen, also wir haben es jetzt in 3D geguckt und in 2D, also ich habe jetzt keinen exorbitanten Unterschied gefunden, wo ich sage, boah, das 3D hat mich richtig weggeballert. Also wenn man auf dem Geldbeutel schauen muss, dann reicht auch 2D und man verpasst jetzt nicht irgendwas. Also geht auch in 2D.
So wie fast immer, ne?
Ja, meistens, so. Ja.
Wann ist 3D mal zwingend notwendig, ne?
Ja. Ich glaube, Avatare.
Ja, genau, das ist halt das Einzige, wo ich auch sagen würde, da vielleicht
dieser
schon.
Dieser eine Film, ja.
Aber der eine Film alle drei Jahre.
Das ist wie mit Nolan und komplett IMAX. Es gibt Leute, die nutzen das Gimmick komplett aus und es gibt Leute, die machen es, weil das ist ein gutes Label.
Ja, manchmal ist es ja auch nur gedacht, um mehr Geld zu machen. Aber das ist doch schön, dass es euch so gut gefallen hat und ihr den uneingeschränkt empfehlt. Wir gehen jetzt noch kurz in die Dose, denn Lars und Ian haben uns frisch was eingesprochen aus dem Kino. Die sind nämlich irgendwie, wenn ich hier zurückblicke und lese, wir sind jetzt raus, kam 12.58 Uhr. Das heißt, bei denen ist es ganz, ganz frisch, dass sie den gesehen haben. Und ich würde sagen, Aki, bleibst du noch in der Leitung für danach?
Ich bleib noch drin, ja.
Wundervoll. Dann erstmal Ian und Lars. Viel Spaß.
Hallo.
Hallo, wir saßen gerade im...
Wir sitzen immer noch.
Ja, wir sitzen immer noch im Kino zu Toy Story 5.
Ja, tatsächlich, 5 schon. Ne? Und du hast sogar noch deine 3D-Brille auf.
Ja, wir haben ihn in 3D geguckt. Wir gucken uns gerade noch den Abspann an, deswegen wird es vielleicht noch... deswegen ist es vielleicht ein bisschen laut. Ich muss gerade ein bisschen lauter, aber der Abspann ist jetzt auch vorbei.
Genau. Und war toll, oder?
Ja, der war echt cool. Ja. Auch mit der mit dem Lilypad und der ist gerade noch.
Jetzt kommt hier noch ein bisschen Rap.
Da kommt. Okay. War cool auch, weil so darüber geredet wird, wie die Welt über die iPads und elektrischen Sachen eingenommen wurde und so. Weil der, so gesehen, glaube ich, auch angefangen wurde, der Film an sich, als so Sachen so sehr bekannt. Ich rede gerade so viel Müll. Paul, wollen wir nochmal von vorne anfangen?
Nee, ich fand das lustig. Sehr schön. Ja, ich meine, die Geschichte habt ihr ja schon erzählt wahrscheinlich, ne? Also darum es geht halt. Und ja, in der Tat, wirklich sehr schön, dass es so aktuell ist quasi, ne? Dass es halt wirklich so auf digitales Spielzeug und Geräte und so abzielt. Und das wahre Spielen mit Spielzeug.
Ich fand auch so cool, dass, weiß nicht, ob das vielleicht in den Trailern vorkam, dass diese Buzz-Toys, dieser Lightning... Nee, wie ist der?
Buzz Lightyear?
Oder? Buzz Lightyear, die Figur, also das Spielzeug, ein neues Design bekommen hat, wo er halt auch so Technik drin hatte und so. Und dann später auch noch was anderes kommt, aber ich will nicht spoilern.
Ja, natürlich sowieso nicht, auf jeden Fall. Also insgesamt, wir hatten Spaß, würde ich sagen.
Ne? Auf jeden Fall.
Es war wieder so ganz klassisch halt, ne, zwei Handlungsstränge nebeneinander erzählt, ne. Viel Abenteuer, viel Action und viel rausgehen und rumfahren und so halt, ne?
War auch sehr, sehr cool in 3D, sehr viel mit Reisen vorkommt, dann zoomt man mal raus und dann fährt da ein Auto lang und so. Dann ist da in der Ferne ein Baum mit einem Reif, wo man sich so reinhängen kann und dann da so schaukeln kann. Das ist so cool mit dem, mit der Tiefe.
Ja, auch die Spielsequenzen, ne, wo die halt gespielt haben, immer wieder sehr schön animiert, so wie so ein Zeichentrick halt, ne?
Ja.
Das war wirklich toll. Also
sehr viele Gags wurden eingebaut.
Ja, ja, es war wieder wirklich sehr schön. Wir hatten Spaß und sind eigentlich zufrieden so. Ich glaube, jetzt kann es auch weitergehen. Ne?
Der, also der Film war sehr, sehr gut.
Ja, okay.
Also
und wir haben alle gesehen, ne? Also von daher.
Ja, ja. Also rein theoretisch muss man gar nicht die anderen Teile wissen, außer wenn man vielleicht darüber wissen will, was es noch mit dem anderen Jungen, also mit dem anderen Besitzer so ist und so.
Wobei aber natürlich hier auch wieder der Kreis geschlossen wird halt, ne, zu dem ersten Kind, mit dem Jesse gespielt hat.
Ich habe auch erst so richtig, als darüber so geredet wurde, habe ich auch erstmal so wieder mitbekommen, die hatten ja davor noch ein Kind.
Naja.
Das war ja nicht das erste.
Naja. Ganz genau. Ja. Also man merkt schon, dass hier auf jeden Fall eine lange und große Geschichte ist, die dahinter steckt. Auch Woody, wie er älter wird und seinen dicken Bauch bekommt und seine Glatze, das ist halt wirklich sehr
schön. Obwohl er sich sehr viel draußen bewegt, weil er auch so weil er auch so verlorenen Spielzeugen und so hilft und so.
Ja, also wir müssen raus hier, aber wir hatten Spaß und wünschen euch noch viel Spaß im Studio auf jeden Fall bei der Sendung und allen, die sich Toy Story 5 anschauen, auch ganz viel Spaß.
Ja.
Mach mal.
Ein bisschen nach dem Abspann kommt noch mal was.
So wie wir hier einfach sitzen bleiben. Und wir gehen jetzt. Tschüss.
Yay!
Danke an Ian und Lars, das klang doch wunderbar. Die frischste Impression. Wenn ihr jetzt auch Toy Story 5 sehen wollt, dann könnt ihr das tun, basically in fast jedem Gebäude, was eine Leinwand trägt. Da gibt's überall Toy Story 5 zu sehen. Und bevor wir jetzt Richtung Heimkino-Ecke umschwirren, gibt es noch mal ein bisschen Musik aus dem Film, denn Taylor Swift hat Musik gemacht. I Knew It, I Knew You from Toy Story 5. Das gibt es jetzt auch zu hören. Viel Spaß damit.
Verzeiht meine Ausdrucksweise, aber Cameron ist so verkrampft, wenn du dem einen Klumpen Kohle in den Arsch drückst, hast du nach 2 Wochen einen Diamanten.
Ja, bei uns ist, glaube ich, keiner so verkrampft. Aber wir sind durch mit den Filmstarts der Woche bei Filmriss. Und
wir
das
haben doch alle gesehen.
Tatsächlich, wir haben alle gesehen. Also ich gar keinen, aber ihr dafür alle, mehr oder weniger. Das ist ja schon mal wundervoll. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende der Sendung. Wir haben noch ganz viel Zeit. Und deswegen gehen wir natürlich rein in die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Denn, vielleicht kann ich die Aki motivieren, ihren Schrank da wieder beiseite zu legen. Die darf jetzt wieder auch mit dazu kommen, denn wir haben dich dazu gebracht, einen Film zu sehen, also Jasmin, ich und
ja,
Robert,
danke,
auch wenn Robert jetzt nicht da ist, den wir ganz fantastisch finden, würde ich sagen. Jasmin?
Ich würde sagen, wir finden ihn besser als seinen Namen und seinen Ruf.
Das ist korrekt, denn es soll gehen um Hexen bis aufs Blut gequält, deutscher Film, im Englischen heißt er aber auch Mark of the Devil, aus der jetzt nochmal im UHD-Mediabook rauskam, aus dem Hause Turbine. Mit eben Leuten wie Udo Kier relativ prominent besetzt. Und da haben wir die Aki ein bisschen dazu genötigt, beziehungsweise genug Interesse geschürt, dass sie ihn sich angesehen hat. Und dann kamen Nachrichten mit, was zum Fick gucke ich hier eigentlich gerade? Oder so.
Das habe ich nicht gesagt.
Naja, so oder so ähnlich.
Jetzt habe ich gesagt, es ist aber ein schöner Heimatfilm.
Ja, dann erzähl mal, was so deine Erfahrung war mit Hexen bis aufs Blut gequält, Aki.
Also ihr habt ja wirklich da die Werbetrommel extrem gerührt und dann googelst du das und dann kommt dann raus, oh ja, der krasseste Film und der kam auf dem Index und das war ja, oh, und was da gezeigt wird. Und dann dachte ich, boah, jetzt muss ich mich aber, bin ich in der Lage, diesen Film jetzt zu gucken, verkrafte ich das? Ja, man verkraftet den. Also ich fand den, also von der Tonart her und was auch wirklich gezeigt und um was es geht, fand ich den eigentlich dahingehend echt super, weil ich meine, Hexenverfolgung ist ja ein Thema, da interessiere ich mich generell dafür, weil ich finde das sehr spannend, wie Menschen früher andere Menschen so in Angst und Schrecken versetzt haben und einfach die Kirche für sich da das genutzt hat und ihrer unliebsamen Mitbürger loszuwerden, dass man da sich sowas ausdenkt, dass es natürlich sowas wie Hexen gibt und auch könnte der auch eine Hexe sein, ja komm, der kann auch eine Hexe sein, weil dann sind wir den auch mal los und damit kann man das ja sowieso richtig gut hinkriegen und dass man eben diese Foltermethode eben verwendet, dass die Leute gar keinen Bock mehr haben auf Folter und dann einfach zugeben, dass es Sinn, um dieser Folter zu entgehen. Was das angeht, fand ich, hat der Film wirklich gezeigt, wie es vielleicht so war, okay, es war alles so ein bisschen Aufgehübscht eben für die Zeit damals, wie dann so halt eben Filme gemacht wurden, was Kostümierung und Setting anging. Aber so insgesamt diese Schockmomente und warum der Film auf dem Index gelandet ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe ja schon fast gedacht, Mensch, den kannst du eigentlich schon im Geschichtsunterricht zeigen. Aber ja,
er ist halt
scheinbar
auch
sehen da Leute was anderes, als ich da gesehen habe. Also ich sag mal, ich war unterhalten. Gucke ich den mir jemals wieder in meinem Leben an? Vermutlich nicht. Aber ja.
Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass der Film aus dem Jahr 1970 ist und damals das alles nochmal ein bisschen anders gehandhabt wurde. Und da war da, ich habe jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, was die Indizierungsgeschichte ist, aber ich denke mir so, da wird halt Vergewaltigung gezeigt, da geht es um Blasphemie, weil ja auch die Kirche verleugnet wird, was heißt verleugnet, aber halt es darum geht, was die Kirche ihre Macht missbraucht, was glaube ich damals noch ein viel, viel schlimmeres Thema war.
Ja.
Und dann doch eben relativ harte Gewalt irgendwo gezeigt wird, weil ja Leute eben gequält, verbrannt und sonstiges werden. Auch wenn das jetzt nicht alles ultra explizit ist, glaube ich, denke ich mir da auch so aus, diese Mischung aus Bildern, die man sieht, plus Themen, die da eben aufgegriffen werden, hat vermutlich damals einfach auf eine andere Gesellschaft getroffen, die eher gesagt hat, das wollen wir nicht, das sollte eher unter der Ladentheke und ist alles zu schmutzig, weil es ja auch sehr eine gewisse Art der Inszenierung hat, wie da dann teilweise auch diese Folter inszeniert wird, dass da Leute zu viel Spaß drin haben und dann Frauen auf die Brüste gefilmt wird etc.
Absolut.
Das ist ja das Schlimme, dass die Leute ja ihren Spaß dran hatten und was der Einfallsreichtum in der damaligen Zeit so hervorgebracht hat an Foltermethoden, das ist ja schon mal extrem krass für sich, deswegen der Film halt ziemlich nah an der Realität, wenn nicht sogar noch weit davon weg.
Ja, zumindest stellt er, ich glaube, Dynamiken dar, die so existiert haben und ist damit eben unter diesen ganzen Exploitation-Filmen, die Hexenverfolgung und so thematisieren, hervorzuheben als einer, der eben die Inquisitoren, die Foltermeister zu den Monstern macht und eigentlich von der Sympathie her mehr auf der Seite der Frauen steht als auf der derer, die sie quälen und wurde von Adrian Hoven inszeniert, der zuvor bei Sadist Erotica Horror Pervers, wo es um zwei Frauendetektive geht, die Fälle lösen, auf jeden Fall dort hat er sein erste Set-Design und Regieaufgaben übernommen und hat dann gedacht, ja, ich kann auch einen eigenen Film machen und hat dann hiermit nachgelegt, um später Fassbinder Darsteller zu werden. Er hat natürlich auch andere Filme gedreht wie Schloss der blutigen Begierden und hat dann eben bei Fassbinder in sowas wie Welt am Draht mitgespielt. Ich habe das auch nur gemacht, um zu zeigen, dass seine Filmografie ausschließlich aus Banger-Titeln besteht. ist halt auch so ein Sleaze-Meister, also jemand, der abseitige Filme teilweise auch zu rotisiert inszeniert, aber jemand, der von diesen ganzen Leuten nach meinem Gefühl das Herz am rechten Fleck hatte und einen Respekt für sein Darstellen, nach dem, was man gehört hat und eben auch in der Zusammenarbeit angenehm war und Themen in den Vordergrund gerückt hat, die eben nicht nur Schock-Value und Ekel waren, sondern eben auch irgendwo Beiträge zur Diskussion der Zeit. Und deswegen finde ich das ganz interessant zu sehen, wie er hier so arbeitet. Und das hier ist sicherlich sein bedeutendster eigener Film als Regisseur. Ich würde sagen, die Fassbinder-Filme sind sicherlich insgesamt filmgeschichtlich wertvoller. Aber wenn man einen Exploitation-Film der 70er Jahre zum Hexenthema sehen will, würde ich auch diesen empfehlen. Von der Qualität und vom Moralischen.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass er den zweiten Teil auch noch gemacht hat. Mhm. Hexen geschändet und zu Tode gequält. Auch nochmal ein Banger-Titel. Ja, ich finde es auch einfach immer wieder spannend, als ich dann jetzt gesehen habe, was der eben für eine Moral an den Tag legt und was der irgendwie auch, also gerade das Ende, was sehr irgendwie eine Art von Revolutionär in dieser Gemeinschaft hat. Also es geht ja eben um ein Dorf, in dem ein, um mal vielleicht kurz die Handlung abzureißen, nochmal grob. Wir sind in einem, im 17. Jahrhundert, in Österreich irgendwo in so einem Dörflein, wo eben ein Gutsherr ist und in diesem Schloss und da gibt's auch einen Inquisitor eben und der läuft halt rum und bezichtigt Frauen der Hexerei und es wird auch relativ schnell von einer dieser Frauen ihm vorgeworfen, du machst das doch nur, um die Frauen vergewaltigen zu können. So, also der Film spricht das auch sehr deutlich aus und dann kommt eben Udo Kier als Wie heißt er?
Auszubildender.
Genau, Christian von Meru soll da hinkommen, als eben Auszubildender, sich das anzugucken und gleichzeitig als so Vorbote des großen Lords, der das alles, dem das jetzt alles gehört, und da eben so ein bisschen zu investigieren, ob das alles mit rechten Dingen zugeht tatsächlich. Also der ist tatsächlich irgendwo auch dann so dieses, macht der Typ von der Inquisitor das alles richtig? Und der verliebt sich dann in eine dieser, oder eine von diesen, die Letztbeschuldigte verdreht ihm ein bisschen den Kopf und die verlieben sich auch ein bisschen. Kann auch niemandem verübeln, sich in Udo Kier zu verlieben in diesem Film, wenn er einen anstarrt mit blauen Augen, die bis sonst wohin reichen und man sich da drin verlieren kann. Ja, und dann, ich nehme das jetzt einfach komplett vorweg, das ist mir jetzt ein bisschen egal, dann geht es eben bis dahin, dass tatsächlich die Gesellschaft in diesem Film auch lernt, das Dorf, warte mal, wir sind ja mehr als die da oben, tatsächlich, wenn dann irgendwie da nur so ein paar wenige Reiche eben rumrennen und einen Aufstand übt und einfach wirklich sagt, warum sollten wir uns von denen knechten lassen, wenn wir doch die irgendwie 10 oder 20 zu 1 in Überzahl sind, da müssen wir uns von solchen komischen Humble-Leuten da ja nichts sagen lassen und stürmen am Ende das Schloss und überrumpeln eben die Reichen und die Mächtigen. Und das finde ich irgendwie ziemlich coolen Ansatz, dass wir dahin gehen. Also, dass der Film eben Kritik an Kirche übt, als auch eben nochmal zeigt, Proletariat dieser Welt, vereinigt euch, ihr könnt es schaffen, so ein bisschen im Kleinen. Das, finde ich, hat mich alles sehr weggehauen und überrascht, dass ein Film mit diesem Titel, der sehr wirkt wie, hier ist einfach nur Sleaze und Exploitation, du siehst Gewalt, nackte Frauen und irgendwie sadistische Männer, so viel mehr zu bieten hat.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Ding, was man bei dem so gerade 70er-Jahre-Kino beachten muss, dass manchmal die sleazy, die schmutzig wirkenden Produktionen die waren, in denen Sachen ausgedrückt werden könnten, die dem Mainstream noch eher verborgen blieben.
Mhm. Ja. Ja, stimmt, das ist schon auch immer so ein bisschen, wir haben gute Ideen, die bringen wir unter, wie können wir sie verkaufen? Ach komm, hier, zieh mal kurz blank, dann haben wir irgendwie gute Shots für einen Trailer, irgendwo ein paar Naked Eyes, Ärsche und Brüste.
Das war doch aber auch früher dann schon so, denkst du, die haben gesagt, man kann ihre Brust sehen, liebe Frau, werte Hexe, könnten Sie sich mal bitte wieder bekleiden? Na, die haben die genauso behandelt damals. Also
nee, daher. Ja. Ich meine eben auch, das ist so dieses, die haben es damit verkauft, dass sie ihre guten Ideen potenziell, also gesellschaftlichen Ideen oder sowas auch in diesen Film untergebracht haben, indem sie dann gesagt haben, wir packen hier noch ein paar Naked Eyes rein, dann kaufen alle geifernden Leute die Kinotickets oder sowas und let's go.
Ja, Revolution im Bahnhofskino.
Genau.
Aber war das nicht auch dieser Film, wo sie Kotztüten verteilt haben oder war das was anderes?
War ein Marketing-Gag damals, also sogenannte Spuckbeutel. Ja. Habe ich nämlich vorhin noch nachgelesen, haben sie da in den Sälen mit verteilt. So.
Ja. War auch nicht das letzte Mal, dass Leute auf die Idee kamen, zu sagen, nimm mal Kotztüten mit, das könnte ganz, ganz schlimm werden für euch. Mhm. Aber ja.
Kann man aber vorwegnehmen, so schlimm wird's nicht.
Also der ist schon, ich habe auch das Gefühl, dass die ganze Berichterstattung drumherum deutlich den Film immer mehr aufgebauscht hat, als er am Ende halt auch wirklich zeigt. Hat man ja gemerkt, wie du reagiert hast, Aki, die auch gesagt hatte, ja so schlimm war das doch gar nicht, ne?
Mhm. Ich bin abgehärtet. Keine Ahnung. Welt mit mir gemacht hat.
Ich habe ihn ja auch gesehen, ist aber zu lange her, um mich gut dran zu erinnern. An das Ende konnte ich mich lustigerweise noch erinnern. Natürlich Udo Kier und hier Herbert Lohm. Ist es eigentlich auch der Film, gab es da nicht so eine Szene, wo irgendjemand gefoltert wird, indem ihm jemand Tropfen auf den Kopf kommt?
Ja, das fand ich, das...
Genau, das war schon krass. Krasse Idee auch.
Das ist schon krass, ja. Ja, die waren kreativ. Oder die wurden die Füße nicht mal mit Salz eingerieben. Du hast ja so per se salzige Füße und dann hat eine Ziege die ganze Zeit an deinen Füßen geleckt. Ja, das kommt in dem Film nicht vor, weil da gab es so schlimme Varianten und Methoden, die Menschen ausgedacht haben. Also ja, da wiederum der Bogen zu Toy Story, hätten sie mal immer einen Fernseher gehabt. Dann wären sie vielleicht anders abgelenkt gewesen. Da kommst du nicht auf so komische Ideen.
Jetzt will aber vorhin noch sagen, gut, dass wir keinen Fernseher hatten, damit wir kreativ sein.
Ich nehme alles zurück. Menschen wären komisch ohne Fernseher.
Nee, genau. Falls ihr jetzt auch Lust habt, eben, es gibt jetzt einen UHD-Scan von den Turbine rausgebracht hat, auch auf UHD-Scheibe und Blu-ray im Mediabook. Da könnt ihr zuschlagen bei Hexen bis aufs Blut gequält.
Haben wir einen extra Platz zur Verlosung?
Das weiß ich gerade noch nicht, da will ich jetzt nicht so viel sagen. Eventuell gibt es das auch entweder...
Ich mein handsigniertes, von mir signiertes Exemplar haben.
Mal schauen, entweder gibt es das hier mal zum Verlosen in der Sendung oder eben beim nächsten Filmriss Filmquiz, denn das wird dieses Jahr ja auch mal wieder stattfinden. So als kleiner Teaser auf den Rest des Jahres schon mal. Ne? So, dann danke Aki, dass du dich irgendwie geopfert hast und die da auch in den Sumpf der 70er Jahre hinabgestiegen bist.
Ach, war schon okay.
Na, siehst du, das ist doch gut. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit deinem Schrank da.
Dankeschön, zwei.
Wundervoll.
Und dann noch an der Stelle liebe Grüße aus Girlywood.
Na dann. Da bin ich genau.
Grüß das Einkaufszentrum.
Ja, gerne. Gehabt euch wohl, liebe Grüße, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und lasst es euch gut gehen.
Tschüss, Aki.
Tschüss.
So, wir sind aber noch nicht am Ende. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und Jasmin hat mir schon angeboten, dass sie noch ein Thema hat, über das sie reden kann, das die Nische der Nische der Nische teilweise bedient. Hau raus, es geht um das Schwarze Auge Fanfilme.
Absolut. Da wurden schon mehrere, also Schwarze Auge ist eins der großen Pen-and-Paper-Rollenspiele in Deutschland und damit ein Fantasy-Franchise, das so eine eigene Welt aufgebaut hat, die schon seit den 80er Jahren existiert, wo es mit trashigen TV-Spots auch beworben wurde. Hat aber bisher niemand die Filmrechte von erworben, aber es gab schon Fanfilm-Projekte, einige. Orkenspalter TV hat mit Die Leuenklinge da schon mal einen Feature-Längen-Film herausgebracht vor. Mittlerweile scheint es auch schon 20 Jahre her, auf jeden Fall. Kam jetzt gerade mit Eine Nacht in Tobrien, was so ein Ort in dem Setting ist, heraus. Das ist ein Kurzfilm, der von Schweizer Leuten produziert wurde, von denen einige halt auch einfach tatsächlich Filmcredits oder zumindest Erfahrung in der Werbung haben. Und man merkt es dem Film an, dass er da mit großer Liebe zum Detail inszeniert wurde. Teilweise sind die Filter ein bisschen modern und sehen künstlich aus, aber sie haben da eine Fantasy-Taverne gebaut in ihrem Setting, Leute in Kostüme gesteckt und die erleben dort eine Nacht in einer von Untoten heimgesuchten Gegend in so einer Kaschemme, wo sie sich dann mit den nächtlichen Bedrohungen herumschlagen müssen. Es gibt ein inszeniertes Lied dabei, es gibt Kostüm, die Beleuchtung hat mir durchaus gefallen. Da habe ich bei Marvel schon Sachen grauer und wir stellen eine Digitalkamera raus, die kommt auch mit natürlichem Licht klar gesehen. Also da kann man durchaus merken, das war den Leuten wichtig, da einen Film zu inszenieren. Und ich finde es eigentlich auch an sich zu befürworten, wenn so kreative Projekte gemacht werden, wenn irgendwas inspiriert und dann Fanfilme entstehen oder einfach eigene Kleinstprojekte, die so gemacht werden. Also da.
Ich glaube, da gibt es in Deutschland ja auch immer mal wieder einige. Also ich meine, ich finde es auch schön, dass, also wir hatten, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gab es ja diesen Mad Max-Film, der mit Deutschland, Fanfilm, der aus Deutschland produziert wurde, der teilweise auch im Kino gezeigt wurde, vor Furiosa oder mit Furiosa gemeinsam. Hm. Und es scheint sich auch, also es sind ja nicht nur Fanfilme, aber einfach so diese Leute, die auf YouTube oder sowas einfach selber Filme machen. Wir hatten es letztens schon kurz davon, wir haben ja aktuell echt viele davon. Also in den letzten Jahren kamen zwei Filme der Filippo-Brüder mit Talk to Me und Bring Her Back, die mit YouTube angefangen haben. Wir haben aktuell mit Obsession den ultimativen Box-Office-Knaller ja auch einfach drin, der ja auch auf YouTube, also du kannst ja die anderen Filme, die Cory Barker gemacht hat, auf YouTube angucken, mit Milk and Cereal etc.
Und man könnte sagen, Backrooms ist ein Fanfilm zu einer YouTube-Serie.
Genau, Backrooms ist im Grunde dann ein Fanfilm, der im Kino gelandet ist, von einem Creator, der eben auch Backrooms-Content auf YouTube gemacht hat etc. Das ist ja schon einfach ein Ding. In Deutschland dann eben das Schwarze Auge, weil das ist was, ich würde mal behaupten, sehr Deutsches.
Ja, das ist das deutschsprachige,
genau, das ist dieses deutschsprachige, das ist ja deutsch... sehr durchbürokratisierte Fan-and-Paper-Rollenspiel. Und wer weiß, also ich finde, das könnte ja vielleicht auch irgendwann mal, vielleicht wird das irgendwann mal gut genug, dass das auch mal, also was heißt gut genug, also im Sinne von, vielleicht erregt es genug Aufmerksamkeit, dass es vielleicht auch nochmal mehr dazu gibt oder so. Ich meine, D&D hat es auch ins Kino geschafft.
Ja.
Mehr als einmal.
Und leider war es gut.
Ja, leider beides mal aber unerfolgreich.
Welcher Film?
Dungeons & Dragons.
Ach so, Dungeons & Dragons, ja, klar.
Also gibt es ja zwei Filme von.
Ja, genau.
So, hoffen wir einfach, dass niemand wie Uwe Boll rangeht, der hat ja auch schon Videospiele dann verfilmt, die in ähnlichen Settings unterwegs sind.
Ja, ich glaube, der ist raus.
Der ist sowieso jetzt, ja, genau.
Also so wie ich die Leute, die das schwarze Auge machen, kenne, die würden die Lizenz nicht an den verkaufen.
Das ist schon mal sehr gut zu hören. Ja, welchen YouTube-Kanal muss man aufrufen, um es zu sehen?
Der heißt, glaube ich, Tobrien oder Eine Nacht in Tobrien, also YouTube Tobrien findet ihr es. Oder über den Ulysses-Spiele-Kanal, das ist der Verlag, der das schwarze Auge vertreibt, findet ihr es auch. Ja, ich glaube, das ist wenige Schritte bei YouTube entfernt.
Das klingt doch gut. Also nur für die Leute, die jetzt vielleicht noch nie was davon gehört haben und gedacht haben, ich gucke da jetzt vielleicht trotzdem mal rein, weil ich glaube, es gibt immer genügend Leute, die eigentlich Bock auf Fantasy haben,
ja.
Aber nicht jeder von denen kennt ja das unbedingt. Deswegen an dieser Stelle noch eine kleine Empfehlung von dir.
Ja, wenn wir die Zeit haben, mache ich das sehr, sehr gerne.
Wunderbar. So, ich gucke jetzt einfach mal. Wir haben immer noch irgendwie viel zu viel Zeit, deswegen gibt es jetzt einfach noch mal ein bisschen Musik. Wir sind immer noch Charlie XCX. Wir gehen Zeitreise machen nach 2007. Und ich wünsche viel Spaß dabei. Genau, da sind wir wieder. Aha, diesmal ganz wunderbar, einfach direkt rausgerissen. Verzeiht. Ja, wir haben jetzt tatsächlich fast alles gesagt. Wir haben jetzt dann gleich noch das wunderbare... wo ist es? Da... Haha.
Filmriss, Filmquiz.
Genau. Da gibt es heute wieder ganz viel zu gewinnen. Letzte Woche gab es auf jeden Fall auch Good Will Hunting zu erraten. Und heute wollen wir uns mal wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, was hier zu gewinnen gibt. Denn wir können noch mal kurz sagen, das ist von The Drama, das ist jetzt bei Leonine erschienen als DVD und Blu-ray. Und den wollen wir dann auch noch mal an dieser Stelle nochmal empfehlen, nachdem er schon im Sommerkino dran war.
Genau, Robert Pattinson und Zendaya spielen Eheleute, beziehungsweise werdende Eheleute kurz vor ihrer Hochzeit und bei einer Weinprobe erzählen sie im Grunde als Spiel zusammen mit den Trauzeugen die schlimmsten Sachen, die sie je erlebt haben. Und eines der Geheimnisse, das dort enthüllt wird, ist derartig groß, dass sie nicht darüber hinwegkommen und das Ganze ja zu einem Zusammenbruch von Beziehungen eskaliert in einer der schwärzesten Komödien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich war durchgehend positiv überrascht, wie weit dieser Film bereit ist zu gehen und was da nicht alles passiert und wie sehr Zendaya und Pattinson bereit sind, einfach schlecht auszusehen den ganzen Film über und sich emotional und körperlich runterzurocken.
Ich finde ja, die können fast nicht schlecht aussehen, aber ich glaube, ich war nicht ganz so begeistert, aber ich fand es auf jeden Fall auch sehr toll. Es ist auch mal wieder einfach, ich weiß nicht, dieses Jahr ist schon wieder Robert Pattinson jetzt mindestens zweimal, was mir spontan einfällt, als Lappen unterwegs im Kino, würde ich mal sagen, wo die Bezeichnung sehr gut zutrifft. Und ich liebe einfach, wie viel Spaß er anscheinend daran gefunden hat, so komische Loser-Lappen da zu spielen. Die einmal hier in The Drama, jetzt dann eben letztens bei der Odyssee auch nochmal, ja, guckt euch diesen Film tatsächlich, also ich würde trotzdem sagen, guckt euch diesen Film an, macht euch ein Bild, wie ihr gehandelt hätten. Hast du auch noch was zu sagen, Olli?
Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber es macht jetzt, ihr habt schon so oft darüber gesprochen, auch über diese ganzen Twists, dass ich den jetzt wirklich mal gucken will.
Spätestens zum Ende des Jahres, weil ich kann mir vorstellen, dass der auch bei diversen Leuten in den Top 10 drin ist und es vielleicht in die Gesamt-Top 10 dann schafft.
Chance besteht.
Genau. Den gibt's. So, dann gibt's, da habe ich leider nicht so viel Informationen zu, aber bei Studio-Kanal ist Die Tore der Welt erschienen, über Playern auch. Dann die, ich glaube, es ist Ken Follett.
Ja.
Es klingt zumindest auf jeden Fall Säulen der Erde, Tore der Welt. Das
klingt schon, ja.
Die Serie gibt's jetzt auch auf Blu-ray, die haben wir auch im Verlosungsmaterial da. Da könnt ihr auch zuschlagen. Ich glaube, ich habe letztens mal geguckt, das sind irgendwie ein paar hundert Minuten, also da gibt's auch auf jeden Fall genug Material.
Historien schenken.
Genau, also ich glaube, es sah von der Blu-ray her so aus, wie da steht Ken Follett drauf, da ist Ken Follett drin. Schlag zu oder so. Dann haben wir mal wieder eine Graphic Novel, die bei Kneseberg erschienen ist, von Narnia und Mittelerde. Die Graphic Novel über Leben, Freundschaft und Werk von C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien. Denn die beiden waren ja bekanntermaßen Brieffreunde, Freunde?
Freunde, die haben im selben Pub rumgehangen, die waren an derselben Uni als Professoren tätig und haben sich im Grunde darüber gestritten, ob man halt Remakes machen sollte und bekannte Themen neu aufgreifen oder ja, von Grund auf Worldbuilding betreiben und was neu schreiben. Und Tolkien war halt schon, ich schreibe für einen Zweck, nämlich eine Mythologie Großbritanniens zu schaffen, aber ich entwickle das alles neu und baue erstmal Sprachen, weil ich bin Linguist und dann brauchen diese Sprachen einen Kontext und eine Welt und so etwas. Und C.S. Lewis hat gesagt, Remix, ich möchte gute christliche Werte vermitteln, deswegen spielt das jetzt im Zweiten Weltkrieg, weil in Großbritannien Kinder gehen durch den Schrank und da treffen sie Zentauren und den Weihnachtsmann und das ist für mich kein Widerspruch. Und die beiden hatten halt eben einfach unterschiedliche Ansätze auf Fantastik und haben sie beide auf ihre Art geprägt. Und ich glaube, das ist durchaus eine interessante Dynamik, die ja eben halt auch in Briefen und so etwas überliefert ist, die man dort betrachten kann.
Genau. Also wenn euch das auch mehr interessiert, dann müsst ihr mitmachen. Und was wir auch noch im Lostopf natürlich haben, von Dingen, die jetzt nicht heute irgendwie relevant waren, Vinyls und T-Shirts zu Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour, der bei Paramount erschienen ist. Jetzt gibt's den digital und ab 3. September gibt's ihn dann auch auf Blu-ray. Ich weiß gar nicht, ob es dann auch eine 3D-Blu-ray gibt, denn der Film
lief
in 3D im Kino, denn den hat Billie Eilish gemeinsam, also hat den mit inszeniert, ich glaube, sie ist auch gecredited als Directorin, und eben James Cameron, und der ist da tatsächlich anscheinend auch teilweise selber mit der Kamera rumgelaufen.
Ja.
Da gab es immer wieder Kommentare dazu, ob die Leute in der ersten Reihe wissen, wer sie da gerade interviewt, wenn da so dieser alte weiße James Cameron vor ihnen steht und ihnen Fragen stellt, so Billie Eilish. Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen, ich habe nur mitbekommen, dass die Kinos teilweise voll waren und vor allen Dingen auch eine große Party waren und viele Leute einfach sehr begeistert waren und fast passed out waren auf Crushes auf Billie Eilish.
Das war ist halt ein Konzertfilm, der sich in die Reihe von hochproduzierten Konzertfilmen nach der Eras Tour, die ja auch im Kino lief, anschließt und natürlich sehr anders als The Moment, aber auch so eine große Selbstinszenierung mit den Größen von Hollywood. Und Charlie hat durchaus auch einen kleinen Auftritt als Feature. Insofern kann man sich diesen Tourfilm auf jeden Fall angucken, wenn man Lust hat auf Popmusik im Kino, die sehr, sehr gut inszeniert ist von Meistern ihres Faches.
Wunderbar, genau, das waren das. Ansonsten gibt's noch zu gewinnen zu Filmen, die wir heute erwähnt hatten. Von Cherie, ich komme, Freikopf Pink und Wildberry alkoholfreier Longdrink. Von Toy Story 5 gibt's Flaschen, Stickerbögen, Taschen und ein Strandhandtuch. Und zu Dreams und Kraken haben wir Freikarten. Da gibt's zumindest vielleicht, je nachdem, eine Motivation, sich diesen Krakenfilm anzugucken. Und und um das zu gewinnen, müsst ihr natürlich Dinge erraten. Und heute ist das dieser wundervolle Film, den ihr erraten müsst.
Okay, ruht euch aus, ruht euch aus. Hey Evelyn, kann ich dich mal was fragen? Nur ganz kurz. Für welche Mannschaft spielst du?
Ich bin eine Peach.
Ich hab mich nur gewundert. Ich konnte mir nicht erklären, wieso du den Ball zum Fänger wirst, wenn wir 2 Punkte vorne liegen. Du hast die Ausgleichsspielerin durchlaufen lassen und deinetwegen haben wir die Führung verloren. Spiel endlich mal mit dem Kopf. Das ist die komische Kugel einen halben Meter über deinem Arsch. Heulst du etwa?
Nein.
Heulst du? Du heulst ja! Hier wird nicht geheult. Heulen gibt's nicht im Baseball.
Lass sie einfach in Ruhe, Jimmy.
Halt dein Schöpfmaul, Doris. Rogers Hornsby war mein Trainer. Der nannte mich einen wandelnden Haufen Schweinescheiße. Und da waren meine Eltern extra aus Michigan rübergekommen, um zu sehen, wie ich spiele. Hab ich da geheult?
Nein.
Ja. Nein. Und weißt du, wieso nicht?
Nein.
Weil man beim Baseball nicht heult.
Genau, wenn ihr wisst, in welchem Film man beim Baseball nicht heult, dann
schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, was es zu gewinnen gibt, habt ihr gerade alles wunderbarerweise gehört. Wir hatten hier gerade eine gute Zeit dabei, auf jeden Fall im Studio. Heute vielleicht auch ein bisschen schwerer als sonst, glaube ich. Bin mal gespannt. Wir schauen mal, wie lange es dauert, bis die richtigen Antworten reinflattern. Und
ja, Experten wissen Bescheid.
Genau. Denn wir sind auch schon wieder am Ende.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, wir waren Filmriss. Ich bedanke mich nochmal bei Aki, Heiner, Lars und Ian, die wunderbar uns hier Eindrücke geschildert haben. Blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch. Tschüss, Oliver.
Tschüss.
Auf Wiedersehen, Jasmin.
Bye, bye.
Ich war der Flo und jetzt heißt auf Wiedersehen. Wir sehen uns im Kino.
Gott nochmal, wann wird bei dieser Story uns endlich jemand was schriftlich geben? Ihr Jungs arbeitet an einer Story, die schlicht und einfach besagt, dass der ehemalige Justizminister dieses Landes ein Gauner ist. Vergewissert euch, dass ihr recht habt.